2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Und Kendall die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Montag, der 22. September 2025, ja heute gute 50 Minuten nach 19.10 Uhr. Mein Name ist Michael und ihr hört mich heute vor dem Heimspiel am Samstagnachmittag, wenn der Tabellenfünfte, das sind wir, der FC St. Pauli, auf den Tabellenelften Bayer Leverkusen trifft. Für dieses Spiel habe ich mir heute Abend Leverkusen-Fan Vanessa eingeladen. Moin Vanessa.
Ja, moin moin.
Schön, dass du da bist. Wir beide kennen uns ja schon auch über 10 Jahre, würde ich sagen. Wir haben ja sogar mal einen beruflichen Kontext zu tun gehabt und haben sogar mal in einem Büro gesessen eine Zeit lang zusammen. Also nur so als Hintergrund. Und du warst letzte Saison auch schon hier zu Gast bei Millanton Meets und bei einem, ja, beim regulären Spiel auch nochmal. Und heute, das war ein Spiel, was bei euch in Leverkusen war.
Genau.
Beziehungsweise bei euch, du bist ja selbst in Hamburg lebend, aber das war ein St. Pauli-Auswärtsspiel in Leverkusen. Jetzt haben wir zum ersten Mal, dass das ein Heimspiel für uns ist und wir das und ich das mit dir besprechen kann. Trotzdem könnten dich die meisten schon mal gehört haben, aber trotzdem nochmal ganz kurz, wer bist du, was machst du so in deinem Leben? Warum Bayer Leverkusen und nicht der erste FC Köln?
Ja, sehr gerne, genau. Vanessa bin ich. Ich bin 48 Jahre alt und ich habe eigentlich zwei Leidenschaften. Das weißt du auch. Das eine ist die Musik. Metal ist mein Ding. Ich gehe viel auf Konzerte und wenn ich nicht bei Konzerten unterwegs bin, dann ist es der Fußball und da ist es Bayern 04 Leverkusen seit 2001, 2002, die Saison, wo sie Vizekusen wurden. Da bin ich hängen geblieben. Ich habe gar nichts, hast du schon angedeutet. Ich habe so gar nichts mit dem Rheinland und auch gar nichts mit Leverkusen zu tun. Ich bin 70 Kilometer vor Hamburg aufgewachsen und lebe jetzt auch schon lange hier in Hamburg. Es war einfach so, wie man immer so sagt, der Verein findet einen. So war es bei mir. Ich bin hängen geblieben, war ein riesen Bernd-Schneider-Fan. Hab schon immer die Philosophie geliebt, wie Bayern 04 Fußball spielt und Fußballspielen versteht. Und genau, so ist es dann gekommen, dass ich Bayern noch viel Leverkusen-Fan bin inzwischen. Habe ich auch schon viele tolle Menschen dort vor Ort kennengelernt, aber auch hier im Norden viele Fans. Und das ist schon eine zweite Familie und ein zweites Zuhause geworden inzwischen. Das muss man so sagen.
Ja, sehr schön. Ich habe ja Bernd, Anführungszeichen oben, Schnicks, Anführungszeichen oben, Schneider auch gerne spielen sehen. Schnicks Schneider war ja echt ein super Fußballer zu seiner Zeit, genau. Also kann man so bummelig sagen, so knapp 25 Jahre bist du auch schon Fan von Leverkusen.
Ja, stimmt. Ich gucke ganz, stimmt, wir haben ja schon 25.
Ja, genau. Und wie viel Spiele siehst du so pro Saison von Leverkusen im Stadion?
Ja, ich versuche natürlich so viel wie möglich mitzunehmen. Das hält sich jetzt im Vergleich zu Leuten, die vor Ort sind oder so, in Grenzen. Ich komme so auf meine 15, 16 Spiele pro Saison. Also alles Bundesliga, heim oder auswärts. Die Spiele im Norden nehme ich natürlich dann immer gerne mit. Aber auch mal ein Champions-League-Spiel auswärts oder Europa-League auswärts, wenn sich was anbietet. Oder DFB-Pokal, versuche ich dann viel unterwegs zu sein. Ansonsten ist es dann leider der TV. Meine Nachbarn wissen dann immer, wann ich hier bin.
Du gehst leidenschaftlich mit vom Fernseher,
hört daraus. Ich gerne noch kommentiere, genau.
Ja, schön. Danke einmal für die Einordnung. Gehen wir doch mal direkt rein. Ihr habt bei Leverkusen einen bewegten Sommer hinter euch. Mhm. Das kann man sagen, jetzt wo der Herbst vor der Tür steht. Es gab ja zwei richtig erfolgreiche Jahre mit Xabi Alonso. Der ist nun bekannterweise zu Real Madrid gegangen im Sommer. Dann kam Erik ten Hag. Das war ein sehr kurzes Gastspiel. Und jetzt Kasper Juhlmann. Fang doch einfach mal an im Sommer. Der große Abschied von Xabi Alonso ist vielleicht ein guter Einstieg für diese Folge.
Auf jeden Fall. Ja, du sagst es irgendwie, ist es alles noch gar nicht so lange her, aber irgendwie war es auch so viel, was jetzt passiert ist. Du hast es gerade schon angedeutet. Also Abschied von Xabi natürlich absolut emotional. Dieser Mann wird immer eine Legende sein, was der erreicht hat mit Bayern und Leverkusen. Davon hätte ja ein Fan nie davon geträumt, bevor es passiert ist. Man wusste aber auch in der letzten Saison schon, diesen Mann wird man auch nicht ewig halten können. Und man wusste auch schon, dass er Ambitionen hat, zu Real Madrid oder Liverpool zu gehen. Das waren ja seine großen Vereine, bei denen er auch gespielt hat. Insofern war klar, wenn einer dieser Vereine anklopft, dann ist Xabi weg. Und insofern kam der Abschied am Ende dann auch nicht wirklich überraschend, muss man sagen. Die letzte Saison, genau, hat Bayer 04 Leverkusen dann nochmal auf Platz 2 abgeschlossen. Und es war auch tatsächlich, obwohl es teilweise auch gefühlt schlechte Spiele gab, war es aber immer noch, und das muss man sich vor Augen führen, dann auch die zweitbeste Saison genau. In der Historie, in der Vereinshistorie.
Ich glaube, das haben viele verdrängt in der Saison, weil die einfach total. Davor in der Saison so, so gut waren. Aber dass genau das auch immer noch eine herausragende Saison war, muss man natürlich auch einfach unterstreichen. Ne?
Absolut. Ne, so Dämpfer waren dann natürlich auch so ein Ausscheiden im Halbfinale gegen Bielefeld, ne, ohne jetzt disrespektierlich dann zu sein. Aber natürlich ist Bayern 04 als klarer Favorit in dieses Spiel gegangen, dass man dann ausscheidet im Bielefeld, das Finale nicht erreicht. Das war ein Dämpfer.
Sogar so klar, dass ich das Spiel gar nicht geguckt habe, weil ich dachte, so ist jetzt, aber ist ja auch eh egal irgendwie.
Oh, ich war im Stadion und ja, es war ein falscher Film.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das ist, hat man mal so im Leben, so ein paar Spiele, wo man denkt, so, man ist im völlig falschen Film. Ne?
Total. Und die Champions League-Saison muss man auch sagen, also gerade in diesem neuen System, in der Liga-Phase, hat Bayern 04 auch irrsinnig gut abgeschnitten, ist als einziges deutsches Team unter die ersten 8 Jahre gekommen, auf dem 6. Rang haben sie abgeschnitten in der Champions League, haben sich damit die Playoffs sozusagen gespart und sind dann aber ja leider im Achtelfinale gegen Bayern München auch, muss man sagen, relativ ruhmlos ausgeschieden. Also das muss man auch so offen sagen.
Am Ende das war ein Tages. Klares Ding für Bayern, ne?
Ja. Ja, total, total. Aber genau, unterm Strich war es natürlich trotzdem auch eine gute Saison. Und ja, dann war Xabi weg und dann gab es natürlich viele Gerüchte, wer wird es, wer wird neuer Trainer, wer kann Xabi Alonso oder wer kann in diese Fußstapfen treten. Am Ende ist es Erik ten Hag gewesen. Ich bin da, das ist aber bei mir immer so, ich bin im ersten Moment da immer relativ offen, was solche Personalien betrifft. Ich kenne mich da auch nicht so gut aus, was jetzt Trainer etc. gerade international betrifft. Man geht da dann offen rein als Fan und denkt sich dann so, ja, gucken wir uns mal an, was passiert. Und dann, wie du auch schon angedeutet hast, der riesen Kaderumbruch, der am Ende dann doch, wenn ich es jetzt ehrlich sage, schon größer ausgefallen ist, als ich es gedacht hätte, dass viele Abschiedskandidaten da waren. Auch das war nicht überraschend, aber es war ja wirklich bis zur letzten Sekunde gefühlt noch irgendwie Bewegung drin. Und es gab auch so ein Bild dann im Internet irgendwie, wo der Kader vom letzten Jahr dann zu sehen war und alle ausgegraut waren, die nicht mehr da waren. Es waren dann nur noch 3 auf dem Bild, die noch da sind.
Da ist ja fast den ganzen Kader gegangen. Ne? Also ja, ich sag mal so, sag mal eine Spielfeldmannschaft plus Bank, würde ich sagen. So, ne? Also dann sind wir so bei 16, 17, 18 Leuten irgendwie. Ne?
Ja, es ist schon, ja, war auf jeden Fall schon nicht schön zu beobachten. Natürlich, also ich glaube, unterm Strich sind es irgendwie jetzt 16 Abgänge, 16 Zugänge irgendwie, die da zu verzeichnen sind. Also man hat dementsprechend auch aufgerüstet. Und ich finde auch, von dem Kader, wie er jetzt dasteht, das ist qualitativ ein guter Kader. Es sind viele junge Spieler dabei. Das muss man sagen. Man hat, finde ich, schon Erfahrung abgegeben. Und was für mich jetzt am meisten bedauerlich ist, ist, dass man so eine Führungsachse natürlich abgegeben hat. Angefangen mit Lukas Radetzky, ne, der als Kapitän und einfach nur als Persönlichkeit da total vorangegangen ist in dem Team. Jonathan Tah, ne, Leute, die mich schon gehört haben im Millanton-Podcast, die wissen, ich war Tah-Ultra. Das habe ich immer betont. Jonathan Tah, der absolute Abwehrchef.
Ja, der ist schon fast für ein Ablo und ein Ei zu Bayern gegangen ist, wenn man das mal in euren Verhältnissen sieht, genau, ne, mit 2 Millionen Ablösesumme.
Absolut, der Vertrag ist ausgelaufen. Und,
das war nur das Geld, glaube ich, für die komische Club-WM,
richtig,
ne?
Genau.
Damit er früher spielen kann, vor dem 30.
Genau
vom 1.7.,
ne? Ja, genau. Genau, das war das. Jonathan Tah, Granit Xhaka, der wirklich einer der Schlüsselspieler war im Erfolgssystem Xabi Alonso. Und Florian Wirtz, dass der nicht zu ersetzen ist, das ist, glaube ich, auch jedem klar, der, ja, wie wir immer so schön sagen, ne, Florian Wirtz, Fußballgott, also der hat einfach das ganze Team nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben, das muss man so sagen. Und sowas dann zu ersetzen, das ist schon sehr, 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 sehr schwer. Das muss man so sagen.
Ja, genau. Einmal alles durchgewirbelt. Aber nochmal die Frage hin zu den beiden Trainerhochaden sozusagen, die im Sommer passiert sind. Das musst du mir vielleicht mal erklären. Wie kann man sich für einen Trainer entscheiden, den man schon nach dem quasi ersten Spieltag als nicht mehr dafür geeignet empfindet? Mhm. Also das ist so eine Entwicklung, also die man selbst in dem schnelllebigen Business-Fußball kaum erlebt, würde ich behaupten.
Ja, absolut. Ist auch schwierig nachzuvollziehen. Und das muss man Simon Rolfes oder der Vereinsführung auch ankreiden am Ende des Tages. Wieso dieser Transfer dann so passiert ist. Man war ja scheinbar überzeugt von ihm. Wie gesagt, ich habe mich mit der Personalie vorher gar nicht so beschäftigt. Ich weiß nur, dass es bei ManU ja auch nicht so gut gelaufen ist. Bei Ajax hat er wohl gut abgeliefert. Und ich glaube, auf diese Erfolge hat man sich auch so ein Stück weit gestützt. Man war ja auch im Austausch mit den Vereinen, mit ManU und mit Ajax. Man hat sich da ja natürlich auch erkundigt dann, welche Arbeit der Trainer da geleistet hat. Letzten Endes, was man jetzt dann so hört, auch aus internen Kreisen und auch, wurde ja auch viel in den Medien etc. berichtet, ne, ist es letzten Endes dann tatsächlich auch, ja, ich sag mal, so ein menschlicher Faktor scheinbar gewesen, warum es nicht funktioniert hat. Erik ten Hag scheint da recht stur unterwegs gewesen zu sein. Die Vorstellungen sind da scheinbar wirklich dann doch recht weit auseinandergegangen, was System etc. betrifft. Aber wie du sagst, eigentlich ist für mich die Frage immer noch nicht damit beantwortet, wieso man sich dann überhaupt für ihn entschieden hat, ne? wenn man so unterschiedlich in den Vorstellungen dann auch ist.
Ja, ja, also für alle, die das nicht mitbekommen haben, also er hat wirklich nur 3 Pflichtspiele gemacht, Pokal. Mhm. 2 Punktspiele, ne, und ist dann, ihr habt 3-1 in Bremen schon geführt, ihr habt noch 3-3 gespielt und nach dem Spiel vor der Länderspielpause ist er dann entlassen worden für mich. Also ich dachte, ich höre nicht richtig tatsächlich. Ja. Und
absolut.
Man hat dann auch die Zeit genutzt, ne, mit der Länderspielpause dann halt neuen Trainer ranzuholen.
Genau das. Und es hieß auch, selbst wenn man in Bremen jetzt 5-0 gewonnen hätte, die Personalie war eigentlich schon durch und war eigentlich schon entschieden. An der Stelle.
Ja, ich stelle mir vor, dass es da Menschen gibt, die sogar schon vor dem ersten Pflichtspiel gedacht haben, das kann auf gar keinen Fall weitergehen. So. Also, ja.
Ja. Also, ja. Wer weiß, also ich weiß auch, dass es auch in der, ich sag mal so in der Fanbubble oder so in meiner Bubble, so bei X und anderen Social Media Kanälen und sowas, da wurde er auch tatsächlich nicht immer nur positiv gesehen. Das muss man auch so sagen. Aber gut, Kritiker gibt's immer. Gerade in Social Media. Am Ende weiß man nicht, was dann wirklich passiert.
Ja, also ja, man kann auf jeden Fall sagen, es ist wahrscheinlich einer der größten Trainer-Vereins-Missverständnisse der Bundesliga-Geschichte. Also aber vielleicht ist es sogar ganz gut, einfach mal dann so früh dann, wenn man merkt, man ist vom völlig falschen Weg hier geraten, das so zu lösen vielleicht, hilft dann ja vielleicht nichts. Und dann muss man das so machen, als wenn man das nochmal sich bis zur nächsten Länderspiel Pause hangelt oder so, ne? Absolut. So, jetzt haben wir Kaspar Juhlmann. Spreche ich das eigentlich richtig aus?
Juhlmann.
Ich habe vorhin noch mal so ein paar Quellen, ja, Juhlmann. Ich glaube, das D spricht man nicht mit aus, das H auch nicht, ne? Vorne so, Juhlmann. Ja, genau. Genau. Es hat auch schon eine Historie in der Bundesliga, war mal bei Mainz. Mhm. Da war wahrscheinlich, so wie ich es damals mitbekommen hatte, ein bisschen mehr Zeit gebraucht. Das hatte Mainz aber nicht, weil sie dann kurz im Abstieg standen. Und hat in den letzten Jahren eine bewegte Karriere gemacht in der dänischen Nationalmannschaft. Das sind so die Fakten, die ich über ihn weiß. Weißt du schon ein bisschen mehr über ihn?
Eigentlich auch gar nicht so viel mehr, weil genau wie du sagst, ne, er hat in der Bundesliga, das war ja nur ein kurzer Auftritt. Nationalmannschaft, klar, hat man natürlich ein Stück weit dann schon verfolgt, irgendwie. Aber so richtig auf dem Schirm hatte ich ihn nicht, ehrlicherweise. Bayer 04 scheint ihn aber tatsächlich auf den Schirm gehabt zu haben. Also da scheint auch schon Kontakt gewesen zu sein zwischen Bayer 04 und Kasper Hjulmand, unter anderem auch, weil sein Co-Trainer damals der dänischen Nationalmannschaft auch bei Xabi Alonso im Trainerteam mitgewirkt hat, auf Rat oder auf Empfehlung tatsächlich von Kasper Hjulmand. Also da scheint es einen langen Kontakt zu geben, eine lange Verbindung zu geben. Man scheint sich zu kennen. Und ich muss sagen, so seine Antritts-PK, und da hat er gleich sehr, sehr viele Herzen gewonnen von uns Bayer 04-Fans, weil er erstens so ein absolut sympathischer Mensch ist. Also er wirkt komplett sympathisch. Aber er macht auch so einen verbindlichen Eindruck. Also er hat berichtet, dass er jetzt da in Dänemark gerade an so einem Campusprojekt mitgewirkt hat und dass für ihn eigentlich gar nicht in Frage kam, irgendeinen Trainerjob oder ähnliches anzunehmen.
Das war so eine Herzensgeschichte für ihn irgendwie,
so ein auch, hat man rausgehört, ne? Von ihm. Und er hat sich von den Verantwortlichen dann das Go geholt. Er hat auch gesagt, hätte er das Go nicht bekommen, dann hätte er diesen Wechsel oder diesen Schritt niemals gemacht. Und ich finde, ja, so das wirkt auf mich erstmal verbindlich und gut, wie er jetzt Fußball versteht oder wie jetzt seine Art zu spielen ist, muss ich sagen, da kann ich dir noch gar keine Ideen nennen, auch wenn ich jetzt die ersten Spiele so angeschaut habe, das ist auch einfach noch zu früh, da kann man noch gar nicht sagen, das ist Kasper Hjulmand Fußball, so, das ist jetzt Bayer 04, das ist die neue Identität.
So schnell wird es auch nicht gehen wahrscheinlich. Nee, ne? Also man kann auf jeden Fall schon mal sagen, er ist sehr erfolgreich gestartet, also mit einem 3-1-Sieg dann gegen Frankfurt. Und Frankfurt, ich meine, gut mal abgesehen, gestern haben sie ja auch zu Hause gegen Union 3-4 verloren, machen ja trotzdem guten Fußball. Also spielen ja super Fußball, super offensiv, guten Fußball, finde ich. Und das war nicht unbedingt abzusehen, dass die dann 3-1 da verlieren. Klar, da sind wir auch schon ein bisschen... Kurzer Einschub beim St. Pauli-Spiel. Man sollte halt zusehen, gegen Leverkusen keine Freistöße zu bekommen vom 16er, weil da gibt's einen Grimaldo, der die einfach immer mal so, der ungefähr die Dinger so rein macht, die direkten Freistöße, wie weil sie Elfmeter hält sozusagen. Also, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, weil sie hat ja gegen Stuttgart Elfmeter gehalten, den 6. von 7 in der Bundesliga jetzt saisonübergreifend. Und so würde ich mal Grimaldo sozusagen auch betiteln, wenn es bei ihm darum geht, Freistöße reinzuhauen. Also genau andersherum.
Ja, der Mann, also ja, wie du sagst, der ist da wirklich einer der Besten der Welt, kann man glaube ich sagen, was Freistöße betrifft. Und der trägt auch gerade dieses Team.
Ja, es ist auch... Ich verfolge natürlich die Bundesliga generell, habe natürlich mich auch viel mit Leverkusen in den letzten beiden Saisons beschäftigt und ich fand die letzte Saison gar nicht so gut. Mm-mm, fand ihn überragend in der Meistersaison und finde, dass er jetzt daran wieder anknüpft und halt ein Ausnahmespieler ist, muss man ganz ehrlich sagen, wie der halt so hinten, der spielt ja hinten links und wie er, oder beziehungsweise, naja, er ist halt Schienenspieler mehr oder weniger. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. So nehme ich ihn an. Ja, doch, er spielt eher links hinten, ist ein Schienenspieler, hat einen hohen Offensivdrang und geht oft in die Mitte rein, so. Und, also ist halt ein Unterschiedsspieler, finde ich. Und das war er auch tatsächlich mit in der Achse, in der Meistersaison, zusammen total. Mit Xhaka.
Auf jeden Fall.
Und Wirtz. Ne?
Ja, der war da ein wichtiges Stück.
Ja, genau. Und dann, da schießt er gerade so ein bisschen wieder an, finde ich. Gut, also, wie haben wir es momentan? Ihr seid momentan, hatte ich vorhin gesagt, Tabellenelfter. Habt jetzt 5 Punkte. Vielleicht gucken wir mal ganz kurz nochmal zu gestern Abend. Also, du wirst dich sicherlich sehr geärgert haben gestern über den Spielverlauf gegen Gladbach, ne?
Das ist es. Am Ende muss man aber auch so offen sein und sagen, dass dieser Punkt absolut verdient ist. Auch für Gladbach. Also, die erste Halbzeit war sehr, sehr schwierig, wenig Tempo, sehr statisch, das Spiel von Bayer 04. Das war nix.
Ja, ich fand auch super viele Abstimmungsprobleme noch, das merkt man halt einfach so. Ne? Es ist ein neues Team, es ist der zweite Trainer, da kann einfach noch ganz vieles gar nicht so richtig passen, das merkt man. Also ich habe das einmal so gesehen auch, also so, da gab es eine Situation mit Matza und mit wer war es denn gewesen? Chick, glaube ich, oder so, die sich auch mal auf den Füßen standen und irgendwie dachten, wieso bist du denn jetzt hier? Und da gab es so einige Situationen und das ist aber auch ganz normal wahrscheinlich, dass das jetzt so ist. Und dann erstmal ja, man ein bisschen braucht, um sich da auf jeden Fall einzuspielen. Ansonsten, du hast es schon gesagt, qualitativ ist ja dieser Kader, ist ja super. Also da auch nochmal die, sag ich mal, bloßen Zahlen, ne? Also ihr habt Einnahmen von 230 Millionen und habt 200 Millionen, 198 Millionen ausgegeben. Dafür hättet ihr quasi fast 3 bis 4 St. Pauli-Kader bekommen können.
Habt damit
immerhin noch knapp 32 Millionen plus gemacht. Damit bauen sich andere ein Stadion, vielleicht in der dritten Liga. Und so erstmal die bloßen Zahlen. Also Qualität ist auf jeden Fall da. Jetzt liegt das an Juhlmann, das alles mal zusammenzufügen wahrscheinlich. Und so, es ist noch nicht eingespielt, weil man sieht schon, dass es so ein paar Spieler auch gibt, wo man schon das Potenzial auf jeden Fall sehen kann. Was ist denn bisher für dich die Überraschung? Also jetzt nicht unbedingt Grimaldo, hast du schon gesagt, aber von den Neuzugängen. Also vielleicht sagst du mal was zu den, sag ich mal, so 2, 3 Top-Neuzugängen, die du so empfindest. Und dann nochmal so, wer davon für dich, vielleicht ist es ja auch ein anderer, der jetzt da eingeschlagen hat bis jetzt schon.
Ja, also wenn ich in der Defensive anfangen will, dann ist es Bade. Bade kommt vom FC Sevilla, französischer Spieler, ich glaube auch Nationalspieler, 25 Jahre. Und da muss, also ich kannte ihn vorher nicht, aber ich muss sagen, der hat von Anfang an so eine Führungsrolle eingenommen. Also gerade das Frankfurt-Spiel war sowieso von der ganzen Körpersprache, das ganze Team hat sich gepusht. Und da war Bade für mich auch einer, der vorangegangen ist, der da sortiert, der Körperausstrahlung hat. Also von dem halte ich viel bis jetzt. Klar, sind jetzt nur ein paar Spiele gewesen, aber für mich auf jeden Fall einer der Leute, wo ich sage, das könnte richtig was werden. Der geht da voran, auch mit Gerald Kwanza, der jetzt dann ja neu dazugekommen ist aus Liverpool.
Ja, es gibt so eine Regel Liverpool Connection irgendwie ja so. Ne? Ja. Spieler gehen dahin, Spieler kommen von da.
Ja, genau, Florian Wirtz, der König-Transfer, hat die Türen geöffnet, glaube ich.
Ja, naja, aber auch, also Frimpong, ich sag mal, hätten wir Florian Wirtz nicht mit diesen 125 Millionen, die da im Raum stehen, Ablöse, dann wäre Jeremy Frimpong mit 40 Millionen aber auch schon relativ eine hohe Ablöse, finde ich, die man da generiert hat.
Ne? So. Auf jeden Fall, definitiv, nee, das muss man so sagen.
Okay, Bade aus Liverpool, ja.
Bade, auch in der Abwehr, ein junges Talent. Axel Tapé, auch französischer Spieler, kommt vom PSG, hat auch Einsätze auch tatsächlich in der Profimannschaft gehabt, einfach so ein hochtalentierter Spieler mit Tempo, mit Mut, spielt er auf, also, hat mich bis jetzt auch sehr begeistert.
Er wurde auch 1:1 eingewechselt gestern gegen Bade und hat dann auch nochmal eine halbe Stunde fast
gespielt. Genau, Axel Tapé ist gelernter Innenverteidiger, spielt bei Bayern viel teilweise auch Rechtsverteidiger.
Also auf der Position von Kwanza sozusagen.
Kwanza auch Innenverteidigung.
Ah ja, nee, von Vázquez ist das eher, ne? Genau.
Genau. Lucas Vázquez, der Routinier von Real Madrid. Und Tapé könnte aber auch defensives Mittelfeld wohl spielen. Also hat er jetzt bei Bayern noch viel noch nicht gemacht, wird er wahrscheinlich auch nicht. Aber er könnte.
Ja. Wird er eigentlich wirklich Tapé ausgesprochen, weil ihm fehlt irgendwie das Accent d'aigu irgendwie hier in meinen Unterlagen irgendwie.
Es steht, glaube ich, ist auch tatsächlich gar nicht da, aber ich meine, es wird Tapé ausgesprochen, ja.
Okay.
Genau, also den sollte man weiter beobachten, weil ich glaube, der wird für Furore sorgen in den nächsten, hoffentlich Jahren, für Bayern 04. Genau, und wenn ich jetzt noch einen dritten nennen soll, auch noch ein junger Spieler, vielleicht nicht unbedingt Startelf-Potenzial, muss man mal weiter beobachten, ist Ibrahim Maser, der von Hertha BSC jetzt zu Bayern 04 gewechselt ist.
Da hatte ich auch ein besonderes Auge auf dem, weil ich den beim Liga-Manager-Spiel habe. So.
Ach, guck mal.
Den gucke ich mir genau an und ich hoffe, dass der mit dem neuen Trainer, dass der sich da entwickeln kann und vielleicht so ein bisschen zweiter Florian Wirtz werden kann. Mhm. Vielleicht noch nicht diese Saison, aber so perspektivisch vielleicht. Ne?
Ja, genau. Also für mich hat er auch echt viel, viel Potenzial. Einfach dieses Gefühl für das Spiel und Spielverständnis, Ballsicherheit und sowas haben sie ja sowieso fast alle. Aber da sehe ich auch großes Potenzial, weil du gerade diesen Wirtz-Vergleich in Anführungszeichen gemacht hast. Genau, wir haben ja noch Tillman geholt, der eigentlich so als Wirtz-Ersatz auch geholt wurde. Für mal gucken, wer von beiden, vielleicht sind es auch beide zusammen. Mal sehen, wie oft sie überhaupt zusammen auf dem Feld stehen werden.
Der aber gestern auch eine ganz andere Position gespielt hat im Prinzip. Ne? Ein bisschen weiter zurück auf der 6, aber da auch einen ganz guten Job gemacht hat. Ne?
Ja, er ist wohl eigentlich auch ein Achter, so wie mir Freunde gesagt haben, jetzt so von der Position. Aber ja, muss man mal weiter beobachten, wie Kasper Juhlmann da die Position zukünftig besetzt, wer sich wie durchsetzt und wer wo eingesetzt wird. Aber ja,
es kann auch sein, dass das erstmal jetzt nur für das Spiel war, weil ihr habt auch ein bisschen Probleme jetzt auf der 6.
Richtig, genau, das war
Palacios,
das Problem bei dem Spiel in
Gladbach. Genau, Palacios fällt noch länger aus, also bis Jahresende sagt man irgendwie so, ne?
Ja, wurde Anfang des Jahres sogar wahrscheinlich. Ja,
genau. Und der war ja wirklich in den letzten beiden Jahren auch super wichtig. Irgendwie hat er mit Xhaka halt einen super Job gemacht da im Mittelfeld.
Ja, die beiden, ist die Premium-Doppel-6.
Andrich war gesperrt jetzt gegen Gladbach, glaube ich, gelb-rot. Wird auf jeden Fall wieder bei uns sein. Das heißt, es könnte also da bin ich auch mal gespannt, was mit Alex Garcia ist, der ja auch auf der 6 spielt. Der war ja so von den Aussagen her bei Erik ten Hag so gesetzt, wie das jetzt mit dem weitergeht, halt ihn immer noch für einen super guten Spieler. Also wenn wir jetzt über eure Probleme auf der Doppel-6 reden, ist das wirklich jammern auf hohem Niveau, würde ich sagen.
Ja, absolut. Das stimmt schon. Aleix Garcia, ich glaube Aleix oder wie man die
auch
sagt. Aleix, okay. Muss man sagen, hat ehrlich gesagt und ist glaube ich ein Wunschspieler von Xabi Alonso gewesen, hat eine irrsinnige Ballbehandlung und hat einfach ein feines Füßchen, hat sich aber ehrlicherweise unter Xabi Alonso gar nicht so durchgesetzt, also eher enttäuscht. Ich sehe aber auch irgendwie das Potenzial bei ihm jetzt, dass er sich da Stück für Stück jetzt weiter durchsetzen kann, Selbstbewusstsein tanken kann vielleicht auch, genau wie du sagst, wahrscheinlich dann Andrich und Garcia erstmal gesetzt. Dann gibt's noch Eki Fernandes, der ein argentinisches Talent sozusagen, der auch für das defensive Mittelfeld gekommen ist, aber
auch lustig, wenn du mit 23 aus der saudi-arabischen Liga in die Bundesliga wechselst. Also das ist ja mittlerweile, was ist denn eigentlich los? Ja,
das stimmt.
Ist mir nur aufgefallen. Ja.
Aber ja, wie du sagst, mal sehen. Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass gegen St. Pauli, genau wie du sagst, Andrich und Garcia wahrscheinlich den Anfang machen werden. Aber mal sehen, vielleicht überrascht uns Kasper auch mit einer anderen Startaufstellung. Es dürfte auf jeden Fall keiner gesperrt sein, was Karten etc. betrifft. Da dürftest du zumindest gegen St. Pauli noch.
So, da sind wir wieder. Wir nehmen wieder auf. Wir waren stehen geblieben bei Gesperrten. Ja klar, ich meine, wir sind am 4. Spieltag. Wenn jemand gesperrt ist, kann es eigentlich nur durch eine rote oder gelb-rote Karte sein. Ja. Alle anderen haben irgendwie, ich habe natürlich trotzdem mal geguckt, irgendwie, die jetzt im Spiel gegen Gladbach gespielt haben, hatten dann eher die erste oder zweite, wenn überhaupt zweite gelbe Karte. Ne?
Das stimmt. Gespannt bin ich, ob Nathan Teller, der jetzt verletzt gefehlt hat nach dem Frankfurt-Spiel, ob der wieder reinrückt in den Kader und wieder fit ist, weil
er hat ein super Spiel gemacht gegen Frankfurt.
Genau, du hattest mich vorhin gefragt, wer so meine positive Überraschung ist. Und da muss ich sagen, das ist Nathan Teller gewesen, weil der unter Xabi Alonso, finde ich, immer eine gute Joker-Rolle hatte und auch mit seinem Tempo und seinem Spiel mich auch schon überzeugt hat, aber da gab es natürlich andere, die da stärker waren. Ich glaube, das könnte jetzt wirklich so seine Time to Shine Zeit werden, wo er sich da ja, richtig positionieren kann.
Könnte ich mir auch gut vorstellen. War so mit Grimaldo gegen Frankfurt so Man of the Match irgendwie. Also das sah richtig gut aus. Ich habe das Spiel komplett gesehen auch, genau. Und fand ihn auch super, klar. Also das lag auf der Hand. Und dann war auf einmal jetzt direkt weg. Und was ist es denn bei ihm? Ist er jetzt irgendwie längerfristig verletzt? Oder?
Nee, also eigentlich hatte Kesper gesagt, dass er zuversichtlich ist, dass er schon für Gladbach zurück ist.
Okay.
War er jetzt aber nicht. Insofern, ich hoffe und gehe davon aus, dass das jetzt aber dann überstanden ist und er dann für St. Pauli dann wieder reinrückt in den Kader.
Ja. Gibt es noch was zum Sportlichen zu sagen sonst so? Ich meine, wir könnten jetzt wirklich irgendwie nächtelang über Neu- und Abzugänge und Abgänge sprechen. Das macht aber, glaube ich, keinen Sinn irgendwie. Nee. Ich glaube, die wichtigsten haben wir jetzt schon mal so angesprochen.
Komplett. Ja, ich bin einfach gespannt, wie das Spiel läuft, weil ne, St. Pauli, das weiß man ja auch, die gute Abwehr, das wird schon eine Aufgabe werden für Bayern 04. Insofern, ja.
Wird gerade ein bisschen so kontrovers besprochen. Also die ist immer noch gut, ne? Aber wir haben halt jetzt immerhin auch schon 6 Gegentore in 4 Spielen. Wir sind ja sehr, sehr abwehrverwöhnt. So, insofern schauen wir mal, in welche Richtung das weitergehen kann. Also die Zahlen sprechen immer noch für die Abwehr, die ist sehr gut.
Ja.
Und aber wie gesagt, auch schon, naja, was will ich hier meckern? Wir sind Tabellenfünfter, wir haben jetzt gegen Stuttgart verloren, auswärts. Aber natürlich kommt da jetzt ein dickes Brett mit euch um die Ecke. Immer noch für mich in der Hoffnung, dass ihr noch nicht so eingespielt seid und dass man dann diese, wie soll ich sagen, also wenn ihr quasi eingespielt sein würdet, so richtig, plus dieser Qualität der einzelnen Spieler, dann ist das schon, dann wäre das natürlich halt eine Herkulesaufgabe. Aber jetzt so rechne ich mir schon noch ein bisschen was aus, bleibt da aber auch auf dem Teppich und bin da eher so Richtung Unentschieden bei so einem 1-1 unterwegs. Was würdest du tippen?
Ja, ich glaube auch, mein Bauchgefühl sagt mir auch ein Unentschieden. Irgendwie, ich glaube, es fallen ein bisschen mehr Tore. Ich würde sagen 2-2.
Ja, okay.
kann ich mir schon vorstellen. Aber ja, ich bin mal gespannt, ob es auch das Spiel der unterschiedlichen Halbzeiten wird. Irgendwie. Oder ob man mal ein bisschen mehr Konstanz in das Spiel reinbekommt und nicht immer erste Halbzeit schlecht, zweite Halbzeit dann erst anfängt irgendwie. Bin ich mal gespannt.
Okay, das werden wir uns mal angucken am Samstag. Und zwar beide. Ich bin na klar im Stadion. Wie ist denn bei dir? Wie schwierig war es, eine Karte zu bekommen? Das ist ja immer die Frage mittlerweile eigentlich.
Das stimmt.
Bist du versorgt?
Ist immer, ja, ich bin versorgt tatsächlich. Ich gehe mit meiner Nichte und meinem Neffen ins Stadion. Hamburg ist natürlich immer ein beliebtes Ziel. Also soweit ich weiß, sind die Tickets auch ausverkauft. Das heißt, der Gästeblock wird voll sein am Samstag. Wir werden vorab noch ein Netzwerktreffen haben. Wir haben Bayern 04 ist ja sehr stark in der Netzwerkarbeit unterwegs. Mhm. Ich bin Mitglied im Netzwerk Nord und da wird es vorab dann noch ein Netzwerktreffen geben und dann werden wir uns irgendwann Richtung Millantor-Stadion aufmachen und gemeinsam das Spiel dann schauen.
Okay. Ich habe nur gefragt, ob generell mit den Karten, ich habe gesehen, als ihr habt jetzt das erste Champions League-Spiel in Kopenhagen gespielt, ist 2-2 ausgegangen. Das sah so aus, als wenn da nicht alle Karten abgenommen worden wären. Oder ist das eher so ein Sicherheitsding gewesen? Ich weiß es nicht.
Nee, da waren tatsächlich noch ein bisschen Restkontingent offen. Da sind die Tickets tatsächlich nicht alle weggegangen. Ich sag's mal so, der große Hype, der jetzt zur Meistersaison da war, der Hype ist noch da, aber der ist nicht mehr ganz so groß. Das muss man schon sagen.
Okay.
Gefühlt ist es, kommt auch auf das Spiel an, aber es ist teilweise schon wieder etwas einfacher, an Karten zu kommen. Bayern 04 hat in dieser Saison das System noch mal ein bisschen nachjustiert, gerade was Auswärtsspiele betrifft, also Bundesliga-Auswärtsspiele betrifft. Es gibt sozusagen eine Frühbucherphase für Vielfahrer. Da lag irgendwie, ich glaube, da lag es irgendwie bei 10 Auswärtsspielen pro Saison. Wenn du die erfüllt hast, hattest letzte Saison, dann hast du noch vor dem Mitgliedsverkauf Vorkaufsrecht und kannst dir dein Ticket sichern. Und dann gibt's natürlich ja eh noch die ganzen Leute mit Auswärtsdauerkarte etc., wo dann auch immer schon was abgeht. Genau. Aber ja, mal schauen, wie sich das so weiterentwickelt, wie nachhaltig der Hype.
Ja, ist mir nur aufgefallen, weil ich das im Spiel gesehen hatte, dass euer 2-2 ist ja sehr spät gefallen.
Ja.
Und auch dahinter war der Auswärtsblock, der dann natürlich sehr gejubelt hat, aber ich habe auch gesehen, dass da viele Sitze frei waren. Ja. Gut, willst du noch was loswerden, Vanessa?
Nö.
Nö. Dann würde ich sagen, zählt's und wir treffen uns quasi im Stadion und am Montagabend nächste Woche wieder an dem Mikrofon.
Ja, sehr gerne. Und Super. Uns beiden und allen ein tolles Spiel.
Ja, danke für deine Zeit heute Abend. Und dann, ja, den Hörern wünsche ich ein schönes Spiel am Samstag. Bis dahin, Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.